Ja, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 16 von Behind the Story. Es ist März, es ist warm und es ist super viel los draußen in der Welt. Und genau darüber möchte ich heute nicht sprechen. Also wenn ihr mal eine kleine Pause haben wollt von Trump, Putin und Co. oder koalitionsmüde seid oder whatever, dann seid ihr hier genau richtig. Denn ihr wisst ja, bei Behind the Story geht's bei mir in diesem Format darum, die kleine sozusagen private Heldenreise meines Gastes am digitalen Lagerfeuer ein bisschen zu beleuchten. Ja, das möchte ich heute auch wieder machen. Also lade ich dich herzlich ein, setz dich zu mir ans Lagerfeuer und hör ein bisschen zu, wenn ich mit meinem Gast über sein Leben rede. Denn heute habe ich wieder einen tollen Gast, der sitzt in Köln, ich sehe ihn schon und ich werde ihn gleich begrüßen. Mein Gast heute ist Robin Heinze. Robin ist Mitglied und Geschäftsführer, nein, nicht Mitglied, sondern Gründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur Morefire in Köln. Er hat über 20 Jahre Erfahrung im Online-Marketing, was man gar nicht glaubt, wenn man ihn sieht. Denn er sieht viel, viel jünger aus. Er gehört zu den führenden Experten in Deutschland und ich nehme ihn besonders wahr im Segment Content-Marketing, Marketing-Automation, vor allen Dingen auch im B2B-Segment, wo wir beide ja auch ein bisschen unterwegs sind. Deswegen kennen wir uns schon eine Zeit lang. Robin leitet ein Team von, ich glaube, mittlerweile deutlich über 100 Leuten. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Und setzt mit diesem super Team, von denen ich viele auch kenne, und Grüße gehen schon mal raus an euch lieben Morefires, maßgeschneiderte Marketinglösungen um. Ja, seinen Weg, und das habe ich so ein bisschen recherchiert, weil ich tatsächlich gemerkt habe, obwohl Robin und ich uns ab und zu auf Marketingkonferenzen begegnen und das schon über viele Jahre, habe ich doch gemerkt, so viel kenne ich von ihm gar nicht, weiß ich gar nicht über ihn. Deswegen habe ich recherchiert und heute macht es die KI ja möglich. Und die KI hat mir gesagt, Robin hatte eine Ausbildung zum Werbekaufmann, dann berufsbegleitendes Studium der Medienwirtschaft und hat dann irgendwann eine Selbstständigkeit geplant, beziehungsweise sich selbstständig gemacht. Er zweifelt schon ein bisschen an der KI-Antwort. Wir werden das gleich mal ein bisschen beleuchten. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsmann ist Robin auch ein gefragter Speaker und Experte. Viele von euch werden ihn von irgendeinem Event sicherlich kennen. Und falls ihr ihn noch nicht kennt, kann ich euch nur empfehlen, einmal in seinen Slot zu gehen. Denn er wird zu Recht regelmäßig mit Bestnoten versehen. Zuletzt in Salzburg, wo er deutlich vor mir lag, was mich heute noch ärgert. Ja, also Robin ist außerdem zweifacher Vater, zwei Söhne, wenn ich richtig informiert bin, engagiert sich als Kindertrainer im Fußballverein, wo er seine Leidenschaft für den Sport auslebt. Aber, und da habe ich eine super Parallele gesehen zu dem Robin Heinze, den ich als Unternehmer kennenlerne, wo er auch Werte wie Teamgeist und Fairness vermittelt. In seiner Freizeit ist Robin außerdem selbst begeisterter Fußballer, aber zumindest, was ich sicher weiß, auch Läufer. Ob er noch Fußballer ist, werden wir gleich drüber reden. Genug der Vorrede, den Rest erklärt er euch gleich selbst. Ich sage herzlich willkommen nach Köln, herzlich willkommen bei Behind the Story, herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer, herzlich willkommen Robin Heinze.
Ja, vielen Dank. Ein großes Fest, hier zu sein. Die Korrekturen der KI-Antworten machen wir dann gleich. Ich stelle die Frage, kann die KI auch die nächsten Fragen beantworten, die du vorbereitet hast? Lass uns mal überraschen.
Ja, schauen wir mal. Tatsächlich frage ich die KI ja immer nur so ein bisschen nach der Bio der Menschen. Und bisher lag sie immer ganz gut. Aber ich habe an deinem Gesicht eben gesehen, da war doch das ein oder andere dabei, was nicht so passt. Lieber Robin, vielen Dank, dass du dir bei diesem herrlichen Wetter und einem wunderschönen Freitagnachmittag im März die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ich freue mich wirklich sehr, weil ich dich als Kollegen und Mensch sehr, sehr schätze. Und ich freue mich, dass ich das mal zum Ausdruck bringen kann an der Stelle. Robin, wir beginnen dieses Format immer damit, dass ich einmal noch mal kurz darauf hinweise, ich führe das so im Sinne der Heldenreise. Und du hast ja eben schon selbst gesagt, dass du einen Bezug zur Heldenreise hast. Und zwar im Kontext der SMX, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Das schon mal als kleiner Teaser. Ich beginne dieses Gespräch immer hier am digitalen Lagerfeuer in deiner Kindheit. Denn da beginnt ja unsere Reise, unsere persönliche Heldenreise immer. Und deswegen auch meine erste Frage, wie war denn so deine Kindheit? Wo bist du jetzt gerade? Du bist in Köln, vermute ich. Bist du in Köln geboren? Erzähl doch mal so ein bisschen über deine ersten Jahre.
Ja, das ist nicht der KI-Teil der Antwort, den ich direkt korrigieren muss. Ich sitze in Olpe im schönen Sauerland. So, ich bin aktuell im Homeoffice. Also ich lebe da, wo ich groß geworden bin, auch wieder. Also ich bin in einem Dorf bei Olpe, wobei jeder aus einer Stadt schon Olpe als Dorf bezeichnen würde. Also Olpe ist eine Kleinstadt im Süden des Sauerlandes mit 20.000 Einwohnern oder sowas. Ich bin in einem 1.500 Seelendorf nebenan groß geworden, dem schönen Rode. Hab dann eine Zeit nach Schule Zivi, dann in Bonn kurz und dann länger in Köln gewohnt und bin jetzt vor 11, 12 Jahren irgendwie sowas wieder zurück in die Heimat gezogen. Also ich bin ländlich groß geworden, das mal so als erster Kontext. Also das ist alles, meine gesamte Kindheit, Kindheitserinnerungen spielen eigentlich im Sauerland fast.
Okay, was ich immer gerne frage und für dich gilt natürlich das Gleiche wie für meine anderen Gäste, wenn du nicht antworten magst oder sagst du das einfach frei raus, weil wir unterhalten uns hier locker am Lagerfeuer. Was mich immer interessiert ist, wie ist die Situation deiner Kindheit gewesen mit Blick auf die berufliche Profession oder den beruflichen Werdegang deiner Eltern? Also das interessiert mich immer deswegen, weil ich versuche, Prägungen herauszufinden. Wie ist ein Mensch, welche Werte hat er und was hat er für eventuell von seinen Eltern mitbekommen?
Oh, spannend. Also meine Mutter ist Waldorferzieherin, ich bin im Marketing gelandet. Also ich würde sagen, da ist jetzt nicht so eine gigantisch große Schnittmenge dann da. Meine größere Überschneidung, mein Vater war Journalist. Das heißt, er hat einen Medienbezug, insbesondere einen sehr starken Politikbezug. Da habe ich nur das Interesse von ihm quasi mitgegeben bekommen. Dementsprechend in so einem Elternhaus bin ich dann groß geworden. Also insofern jetzt keine Unternehmerfamilie. Meine Eltern haben sich mal, oder mein Vater insbesondere, in der Selbstständigkeit auch versucht. Das ist so mittelgut gelaufen, war für mich eigentlich auch eher ein Grund, mich nicht selbstständig zu machen. Bin dann trotzdem irgendwie da reingerutscht, wo ich jetzt gar nicht so traurig drüber bin.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, war deine Kindheit so der klassische behütete Sohn im ländlichen Umfeld von in der Nähe von Olpe, sag ich jetzt mal. Klassisches Familienszenario und du warst sehr eingebettet. Sehe ich das richtig so?
Ach, grundsätzlich ja, also beziehungsweise eingebettet. Ich hab zwei ältere Brüder, die sind Zwillinge. Insofern hab ich eigentlich meine Kindheit ganz oft 1-2 spielen dürfen. So, das ist der unbehütete Teil, kann man so sagen. Aber ansonsten so, dass das Leben auf dem Land, im Dorf und sowas, das war schon alles sehr, sehr nett und sehr gemütlich. Hatte da so Kindheit, war alles fein, nah am Wald gewohnt, der Sportplatz war in 5 Minuten zu Fuß zu erreichen, die Grundschule ebenfalls genauso weit. Also da war alles so, wie man das irgendwie sich aus dem Bilderbuch mehr oder weniger vorstellt, so wie ich das jetzt auch noch so in Erinnerung habe. Was dann so hinter den Kulissen dann familiär war und so, das habe ich jetzt alles nicht so wahrgenommen. Meine Eltern haben sich dann später, als ich jugendlich war, getrennt. So, das war dann halt alles nicht mehr so prall. Sind aber da in einem Haus wohnen geblieben, mit meiner Mutter halt zusammen. Und dann weiterführende Schule war bei mir auch so semi-erfolgreich, weil ich dann halt auch genau in dieser Zeit, also es war dann 8. Schuljahr, am 7. fing schon an. Ja, mein persönlicher Fokus hat sich verändert. Meine Eltern waren auch mit anderen Themen beschäftigt. Dementsprechend hat sich keiner drum gekümmert, was der Junge eigentlich in der Schule macht, weil bisher ist er völlig wie geschnitten Brot da irgendwie durch die Schule gegangen. Dann habe ich halt einfach aufgehört, irgendwas für die Schule zu machen. Das lief eine ganze Zeit auch noch ganz gut weiter, aber das ist halt so abschmelzender Prozess gewesen. Sage ich mal, die Leistungen wurden Schritt für Schritt für Schritt immer schlechter. Ich habe einfach nichts getan, bin dafür noch relativ gut klargekommen. Aber ja, war dann halt so diese Phase, würde ich auch sagen, hat nicht so viel Spaß gemacht. Aber hatte einen tollen Freundeskreis drumherum, habe weiterhin viel Fußball gespielt, hatte da drumherum eine gute Zeit, aber so familiär und schulisch war nicht so prall.
Wenn ich dich jetzt als Unternehmer schon mal reflektiere, und das ist jetzt meine persönliche Sicht, allerdings ist die in dem Fall nicht nur persönlich, weil ich oft auch schon tatsächlich in den letzten Jahren mit Mitarbeitern von dir zu tun hatte, gesprochen habe, Mitarbeiterinnen, du kennst sie sicherlich auch alle, würde ich jetzt gar nicht erwähnen, aber und dann wird mir eigentlich das auch immer bestätigt. Und Robin Heinze als Unternehmer von einem relativ großen Medienunternehmen in Köln steht so unter anderem für ein hohes Maß an Sicherheit als Arbeitgeber oder auch für Beständigkeit im Unternehmenswachstum, in der Entwicklung, in der Zukunftsorientierung und persönlich auch für jemand, der für Durchsetzungsfähigkeit steht, aber irgendwie sehr, sehr smooth. So würde ich es jetzt mal ganz, ganz positiv formulieren. Und meine Frage, die jetzt nochmal reflektiert auf das, was du gesagt hast, ist, was würdest du sagen? Was hat dich da in den Werten mehr geprägt? Vielleicht die Trennung, die du dann wahrgenommen hast, deiner Eltern, die ja dann doch schon ein Einschnitt ist, in einem jungen Leben, denn auch als Jugendlicher ist man ja doch noch sehr in die Familie eingebettet, oder vielleicht eben auch dieses 1:2, was ich auch sehr spannend finde, zu sagen, ich musste mich natürlich spielerisch und nicht im wirklich ernsten Kontext, aber immer schon gegen zwei behaupten, die vielleicht so ein bisschen im besten Sinne eine Front gegen mich aufgebaut haben. Aber ich kann mir das schon ungefähr vorstellen, wie das lief. Ist das zu viel rein interpretiert, wenn man sagt, das sind Werte, die dich dann fürs Leben geprägt haben? Oder sagst du, nee, das kann schon da auch herkommen?
Also erstmal, was du so, wie du mich wahrnimmst. Also da stellen sich mir nicht die Nackenhaare auf. Ganz im Gegenteil, nee. Hört sich gut an, resoniert mit mir, wie man dann so schön sagt. Mhm. So diese Front mit den Brüdern, also meine Brüder sind großartig. Also wir haben ein mega gutes Verhältnis, sehr freundschaftlich. Also dieses 1:2, das ist auch irgendwann gekippt. Das waren halt eben für mich ganz, ganz wichtige Bezugspunkte dann in der schwierigen Phase, weil es waren halt die älteren Brüder und wir sind total
dicke. Wie viele sind die älter, wenn ich kurz zwischengrätschen darf? Bitte? Wie viele Jahre sind sie älter?
3 Jahre.
Mhm. Okay.
Nee, und dementsprechend, das war eher anders. Also immer ganz wichtige Bezugspersonen für mich, und das ist auch bis heute so. Finde ich auch ganz schön. So von meinem kleinen Sohn, einer der besten Freunde, ist halt mein Patenkind, der Sohn von meinem Bruder. Die sind ganz dicke, spielen zusammen Fußball, auch in der Mannschaft, die ich trainiere. Also das ist vom Verhältnis her alles cool. Ein hohes Sicherheitsbedürfnis habe ich definitiv. Also das ist besser geworden im Laufe der Zeit. Also was halt besser, schlechter, ist ein bisschen runtergegangen. Aber so durch die Situation zu Hause vielleicht geprägt, keine Ahnung. Viel Geld war immer wenig da, sagen wir mal auch so. War das für mich immer schon so ein Faktor. Also nicht volles Risiko und all in. Das ist überhaupt nicht meine Mentalität. Nee. Kann sein, dass es daher kommt, ja.
Umso erstaunlicher, wie ihr als Unternehmen auch gewachsen seid. Nun bist du ja auch nicht alleine verantwortlich, ist auch klar. Aber trotzdem bist du ja schon einer der Treiber von Morefire und der Gründer. Und deswegen also meinen größten Respekt dafür schon mal an der Stelle.
Aber ich bin an der Stelle tatsächlich bei uns eher, also wir sind zu viert in der Geschäftsführung. Ich bin auch eher immer so der, ich trete ab und zu mal mehr auf die Bremse. Wenn man mich irgendwie außen kennenlernt, ist das vielleicht ein bisschen überraschend, aber tatsächlich bin ich vorsichtiger als andere bei uns in der Geschäftsführung. Ich würde nicht sagen der Vorsichtigste, das variiert auch je nach Kontext, aber eher in der vorsichtigeren Ecke.
Interessant. Robin, damit die Leute, die dich nicht kennen oder nicht gut kennen, so ein bisschen mehr einen Eindruck davon bekommen, wer denn hier am Mikro sitzt auf der anderen Seite, habe ich eine Schnellfragerunde. Auch heute habe ich wieder 2 Fragen in der Schnellfragerunde, die nicht im Briefing standen. Aber nichts Schlimmes, glaube ich.
Das Schöne ist, dass das Briefing eh nur überflogen
habe. Ja, da hast du ja auch vorher schon, genau, du hattest mir ja schon gesagt, ich gucke mal drüber, aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Finde ich total cool, ja. Ja, die Schnellfragerunde ist dafür da, du musst jetzt nicht super schnell antworten, aber so ein bisschen mal einen Eindruck von dir zu bekommen. Deswegen lass uns mal reinstarten, wenn es okay ist für dich, mit der ersten Frage: Was ist dein Lieblingsbuch und warum?
Die habe ich tatsächlich auch gesehen und das ist mir super schwer gefallen, weil ich habe hier einen riesen Stapel an Büchern auch in meinem Arbeitszimmer liegen. Ich lese relativ viel mittlerweile wieder, habe das früher auch gemacht. Und ich habe dann einfach überlegt, was ist das Buch, was ich am häufigsten in meinem Leben wahrscheinlich verschenkt habe, weil ich glaube, das ist das, was ich dann am besten finde. Und das kennen vielleicht gar nicht viele. Das heißt Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd. Also das ist von, ich glaube, er ist Australier, Charlie Mackesy, wenn ich es richtig ausspreche. Und das ist eine Mischung aus Text und Illustration, auch die Texte alle so von Hand geschrieben da drin. Und also wenn ihr das noch nicht kennt, lasst es euch von mir irgendwann mal schenken im richtigen Moment. Oder ansonsten einfach besorgen und danach auch ganz vielen Menschen schenken. Also das ist ein Buch, das ist das schönste Buch, das ich kenne, sagen wir mal so.
Weil?
Ach, da ist ganz, ganz viel Herz drin, da ist ganz viel schöne Geschichten, schöne Gedanken da drin und das auch noch richtig liebevoll illustriert. Du liest das und fängst an zu lachen, du liest das und kannst anfangen zu weinen. Da sind ganz viele Sachen drin, die zum Nachdenken anregen. Das ist eins, das kannst du immer wieder rausholen, an irgendeiner Stelle aufschlagen und das macht immer wieder Freude. Mehr spoilere ich jetzt nicht, das müsst ihr schon super selber mal euch
ranholen. Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd. Das ist ja schon mal ein geiler Titel, ne? Übrigens, exakt. Jetzt wird es gleich doppelt peinlich für mich, ich gehe aber trotzdem all in an der Stelle. Gibt es noch ein Buch, was ich mega mag und du mir empfohlen hast? Ich habe aber sowohl den Titel vergessen, als auch den Grund, warum du es mir empfohlen hast. Ich glaube, zum Geburtstag hast du es mir empfohlen oder so. Es war irgendwie 50 Sätze, die mein Leben leichter machen oder so. Also das habe ich gekauft und ich habe es genossen.
Das ist, glaube ich, das zweitmeist verschenkte, was ich habe. Das ist, okay. Das hole ich auch immer wieder raus. Einfach ganz, ganz tolle Sätze drin, die zum Nachdenken anregen. Und ich gehe nicht mit allen 50 Sätzen konform, aber es ist schon viel Tolles drin.
Ja, wie heißt es denn ganz genau?
Ja, 50 Sätze, die das Leben leichter machen oder für ein leichtes Leben oder irgendwie sowas, okay. Ja.
Dann lag ich ja relativ nah dran.
Ja, war gar nicht so verkehrt.
Okay, Frage Nummer 2. Gerade wenn man so viel um die Ohren hat wie du und wie ich vermute, du als Geschäftsführer zu tun hast und privat und Fußballtrainer und Familie und Brüder und, gibt es so einen Ort, wo du sagst, wenn ich mal Inspiration brauche, dann ist das mein Place to be?
Witzigerweise habe ich jetzt bei einer Networking-Runde eine ähnliche Frage, da muss man so einen Zettel ziehen und dann entsprechend halt das beantworten, weil da kam die Frage, an welchem Ort bin ich besonders kreativ? Mhm. Geht ja in eine ähnliche Richtung. Mein erster Gedanke war unter der Dusche. Den passenderen Ort finde ich, aber ist halt kein richtiger Ort, aber trotzdem ein Platz, nämlich wenn die Füße in den Laufschuhen sind. Ich bin begeisterter Läufer und wenn der Kopf Luft braucht, Freiheit braucht, wenn ich irgendwie auf Gedanken kommen will, dann Laufschuhe an und raus. Ich habe einen Kilometer zum Wald und zum See hier und habe dann, ich sag mal schön, ich laufe da, wo andere Urlaub machen. Da kommen die besten Gedanken, da kann ich abschalten. Wenn ich abschalten will, dann ohne Musik, ohne Podcast oder wenn ich über was drüber nachdenken will oder ansonsten mit Podcast oder Hörbuch, bin ich dann auch ganz gut versorgt.
Ja, cool. Tatsächlich habe ich ja auch einen Vortrag über Kreativität und da frage ich die Leute, wo seid ihr am kreativsten? Also genau die Frage, die du auch bekommen hast. Und weißt du, was die drei Top-Antworten sind? Die hast du quasi alle impliziert sozusagen eben, ja? Du hast die Top 3 alle drin gehabt.
Natur.
Sport, beim Sport, also Bike oder Laufen oder so, ja? Im Wald. Im Wald, also die Leute. Und dann, nee, tatsächlich die Top Nummer 1 und zwar mit Abstand ist auf der Toilette. Also Leute, und das Learning daraus aus meiner Sicht ist, dass immer dann, wenn wir nicht in diesem 9-to-5-Hustle-Modus sind, also immer dann, wenn wir irgendwie komplett raus sind, ja, dann entfaltet unser Gehirn sein Potenzial sozusagen. Oder dann lassen wir eben diese Dinge zu, schätze ich mal. Aber Dusche ist auch einer der Top 5, Dusche oder Badewanne, einer der Top 5 genannten Plätze.
Da darf ich einfach mal einen Toilettentipp hier geben.
Ja, gerne.
Ein Buch mit Zitaten auf die Toilette legen und das Handy draußen lassen. Einfach mal so. Weil TikTok führt, also sonst sitzt du da und guckst halt TikToks oder Insta-Reels oder sonst was. Einfach mal Zitate lesen, mach dich ein bisschen schlauer.
Ja, bei mir liegt der kleine Buddha sagt.
Ja, auch sehr schön.
Haben meine Kinder mir geschenkt und da sind halt lauter solche Mönchsweisheiten drin, total schön. Und da lese ich zwei Seiten, also bin ich komplett auch bei dir. Dritte Frage, jetzt bin ich besonders gespannt. Weil Köln, Olpe, da vermengt sich gerade was in meinem Kopf. Und vermengen ist ein gutes Stichwort zur dritten Frage. Hast du ein Lieblingsessen?
Ich hatte irgendwann mal auch in so einer Schnellfragerunde nach meiner Henkersmahlzeit wurde ich gefragt.
Meine erste, was war das denn für eine Schnellfragerunde?
Ja, egal.
Kaiserschmarrn
war meine spontane Antwort, bleibe ich bei.
Kaiserschmarrn, okay. Das passt aber jetzt nicht in die Region, oder?
Bitte?
Das passt aber nicht so in die Region.
Nee, es ist jetzt weder Sauerland noch Rheinland.
Genau.
Wird es das Ganze mit irgendwie einem Kilo Fleisch noch dazu geben? Nee, Kaiserschmarrn.
Kleine Zwischenfrage, wo du gerade sagst Rheinland. Es ist jetzt Freitag nach Aschermittwoch. Wie geht's dir so?
Ich habe nur Donnerstag, Freitag, Samstag gefeiert. Habe keine Grippe bekommen im Vergleich zu den letzten 2 Jahren und dementsprechend topfit. Und ich habe eben das Riesenprivileg, ich habe irgendeinen Gendefekt, dass ich nie verkatert bin, egal was ich vorher mache. Und dementsprechend topfit.
Gendefekte, die die Menschheit braucht, sage ich dann.
Ich finde nicht so kluge Entscheidungen übrigens, egal.
Okay, wir haben jetzt von deinem Leben noch nicht so viel betrachtet, Robin. Wir sind noch bei der Jugend, aber du bist jetzt auch in einem Alter, wo ich sagen würde, gesättelter Unternehmer und auf diesem Weg dahin, wir werden den ja noch ein bisschen beleuchten, dann auch deine persönliche Heldenreise, bekommt man ja den einen oder anderen Ratschlag. Manchmal gibt man auch Ratschläge. Gibt es so die Top Nummer 1 bei dir, wo du sagst, den liebe ich, den habe ich immer bei mir und den gebe ich auch gerne? Mhm.
Ratschläge sind auch Schläge, habe ich auch mal gehört. Ich überlege gerade, ich sammle ja auch total gerne Zitate, aber den besten Satz oder das Beste ist von Viktor Frankl. Also glaube, der Erfinder der Ergotherapie, glaube ich, war im KZ. Ein österreichischer, ich glaube, Neurologe war irgendwie sein Beruf oder Psychologe. Und sowas, sorry für gefährliches Halbwissen. Ich sollte nächstes Mal googeln, wenn ich sowas raushaue.
Nö, überhaupt nicht. Die Leute können das ja.
Also auf jeden Fall ganz tolle Bücher geschrieben. Und von ihm ist dieser Satz, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. So. Und das geht dann noch weiter. In diesem Raum liegt unsere Freiheit. In diesem Raum liegt so die unsere Macht, Entscheidungen zu treffen. Und das heißt, es geht in diese Richtung. Also bitte einfach nochmal danach googeln, wie der Satz genau geht. Aber dieses zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Und wenn wir diesen Raum nutzen, das heißt, wenn auf irgendwas uns einprasselt, dann können wir sofort reagieren. Oder wir warten mal eben einen kurzen Moment. Lassen das auf uns wirken, gucken, was das mit uns macht und reagieren dann. War im Bereich Umgang mit Kindern in der Trotzphase für mich extrem hilfreich. Schmeißen sich auf den Boden und schreien und du kannst halt das Gleiche machen und auch auf diesen Reiz reagieren und losschreien. Oder du zählst bis drei und gedanklich und überlegst, was du damit machen willst. Und das haben wir in jeder Situation. Das ist halt das, was eigentlich unser Gehirn kann, was wir aber zu sehr vergessen. Einfach nicht auf jeden Reiz direkt reagieren, sondern sich diese Zeit zu lassen, diesen Raum zu nehmen, um da auf der Basis dann die Entscheidung zu treffen und zu überlegen, was will ich eigentlich? Und diese Freiheit nutzen wir viel zu selten. Und ich habe diesen Satz, hole ich mir regelmäßig raus, konditioniere mich drauf, in kritischen Situationen besonders. Und hilft extrem. Also ich liebe diesen Satz und abgesehen davon alles von Viktor Frankl, bitte lesen. Ganz, ganz toll.
Mega. Zwischen Reiz und Reaktion hatte ich jetzt sofort wieder die Reaktion im Kopf zu sagen, da lag ja vor kurzem das Oval Office, aber darüber reden wir zwei heute nicht. So, genau, um es nochmal zu sagen. Aber war auch so eine Reiz- und Situationsgeschichte, ne?
Ja, und ich meine, der Hauptberater ist jetzt, glaube ich, auch jemand mit der niedrigsten Impulskontrolle auf diesem Planeten. Also jedes Kind in der Trotzphase hat eine bessere Impulskontrolle als
der. Der hat aber mehr Satelliten als wir, wenn du den gleichen meinst, den ich meine. Okay. Ja, ein super schöner Satz. Und Viktor Frankl, ich habe auch schon Sachen gelesen von dem, ja, würde ich auch unterschreiben, dass der Typ echt lesenswert ist. Kommen wir mal mehr zu den profanen Dingen des digitalen Lebens. Und du bist ja im digitalen Leben komplett fest verankert, wie wir alle in unserer Branche. Welche App benutzt du am häufigsten?
WhatsApp.
So.
Ja, dann ich bin in 23 Fußballgruppen drin, in mehreren Mannschaften, Jugendvorstand, Trainergruppe. Alleine deswegen.
Und sagen wir mal, abseits von der Kommunikation, welche Produktions-App benutzt du am meisten?
Gar keine. Ich habe jetzt, beruflich nutze ich halt da noch die, habe ich Mail und Slack drauf, habe ansonsten Insta habe ich drauf, aber nutze es, habe es sehr stark runterreglementiert. Ich glaube, ich habe meine eigene Nutzung auf 15 oder 20 Minuten reduziert. Danach schaltet sich die App quasi ab, so damit ich da halt so wenig wie möglich mache. Aber dadurch, dass ich jetzt nicht irgendwie groß Content Creation mache oder sowas, nee.
Okay, cool. Bei Olympia würde ich dich am ehesten sehen in der Sportart.
Hammerwerfen ist es nicht.
Du jetzt Hammerwerfen gesagt hättest, dann wäre ich wirklich, also dann hätte ich mir die Frage überlegt. Weil beim letzten Mal, letzte oder vorletzte Sendung, hat der David Odenthal gesagt, Kugelstoßen. War ich auch erst ein bisschen platt. Ja. Grüße gehen raus.
Ja. Ich die falsche Statur für. Nee, da ich in keiner Sportart so richtig, richtig gut war, ich bin, sagen wir, vom Langstreckenlauf her nicht untalentiert, aber nicht ansatzweise. Ich glaube, wo wäre ich so Richtung Weltklasse, würde ich sagen. Auch Thema Unfallkarte hat. Also ich kriege eigentlich nie den Absprung auf irgendwelchen schönen Veranstaltungen. Ich bin einmal da, bis zum Schluss an der Theke, weil ich mich da einfach mal so sehr wohlfühle. Also wenn das olympisch wäre, wäre ich ziemlich weit vorne.
Beim Golf am 19. Loch halten wir es einfach mal so fest. Okay, jetzt kommt die FSK 16-Frage. Es geht darum, den Typ Robin so ein bisschen einzusortieren. Was machst du als erstes, wenn du morgens aufwachst? Frage zielt darauf ab, bist du ein Morgenmuffel oder bist du ein Schnellstarter?
FSK 16, okay.
Ja, was machst du als erstes, wenn du morgens aufwachst? Wurde auch schon falsch verstanden, die Frage, um ehrlich zu sein.
So, mich anziehen und nach Hause gehen, wäre, glaube ich, eher FSK 18 und dort dann. Ich überlege gerade, das ist ganz brutal. Ich stehe auf und mache um 6.30 Uhr, das schmiere ich meinen Kindern Brote, damit sie in die Schule gehen können. Also es ist, ja.
Ja, aber du bist schon so ein Typ, 6 Uhr oder 6.10 Uhr rappelt der Wecker und um 6.30 Uhr bist du fit.
Ja, schon. Also ich würde mich auch, also ich fände es auch cool, wenn die eine Stunde später in die Schule gehen würden, aber nutzt ja nichts.
Okay. So, nächste Frage. Du hast die Chance, eine historische Persönlichkeit zu treffen. Und zwar egal, ob sie noch lebt oder schon vor 500 Jahren oder wann auch immer gestorben ist. Diese Superkraft habe ich als Host dieses Podcasts, theoretisch. Du darfst dir irgendeine berühmte Persönlichkeit aussuchen, mit der du einen Tag verbringen kannst. Gibt es da jemand?
Oh, bestimmt ganz, ganz viele. Spontan denke ich jetzt gerade, weil wir ihn gerade hatten, Viktor Frankl. Ich glaube, also so ein krasses Leben, so viel Weisheit in einem Kopf drin, das ist, glaube ich, extrem spannend. Und ich habe vor kurzem die Biografie von Nelson Mandela gehört und auch Wahnsinn, was der Mensch erlebt und was der bewegt hat und mit wie viel Ruhe er auch im Prinzip kurz vor einem Bürgerkrieg, ein Land kurz vor einem Bürgerkrieg in die richtige Richtung bewegt hat. Also unglaublich. Also das sind so zwei Leute, die mir spontan einfallen. Was überlege ich jetzt gerade nochmal? Habe ich sonst noch wen? Ganz bestimmt. Ja, reicht.
Ja, reicht. Genau, das reicht total. Und das Schöne ist, bei Nelson Mandela, da bin ich auch komplett bei dir. Also Viktor Frankl, muss ich ehrlicherweise sagen, kenne ich die Biografie nicht so genau. Wenn ich richtig informiert bin, aber ich das auch jetzt wieder mit dem Disclaimer nach außen, bitte googelt das selbst, wenn es euch interessiert, hat er ja, glaube ich, die KZ-Zeit überlebt und die Bücher dann danach geschrieben, meine ich. Ne? Also exakt, ja. Mit der Reflexion. Deswegen bei ihm bin ich mir nicht ganz sicher, da habe ich auch zu wenig gelesen. Aber Nelson Mandela zum Beispiel ist einer der, den ich deshalb auch so mag, weil er der hat ja unfassbar krasses Leben gehabt, der Typ, ja, im Vergleich zu uns, mit der ewig langen Gefängnisgeschichte und so weiter. Und wenn du mal liest von ihm die Dinge, am besten im Original, dann, oder in Englisch, ja, dann findest du raus, was für tolle Narrative der erzählt. Also was für ein klasse Storyteller der ist, wie der seine Inhalte sozusagen vermittelt über die Geschichte. Und das war aber bei deinem Beispiel von Viktor Frankl ja auch so, deswegen absolut geile Persönlichkeiten, die du da genannt hast. Nächste Frage in der Schnellfragerunde, Robin. Was war das letzte Geschenk, das du dir selbst gemacht hast?
Muss das irgendwas Physisches sein?
Oder? Völlig egal.
Oh. Das letzte, keine Ahnung. Ich habe mir eine neue Laufuhr gekauft, die hat mir eine große Freude bereitet. Das ist ein bisschen profan jetzt.
Es muss nichts Besonderes sein.
Letzten Herbst habe ich, das ist jetzt nicht das letzte Geschenk, aber sowas Größeres, was ich sonst nicht so gegönnt habe, war ich mit einem Freund einfach mal 2 Tage Wandertour hier im Sauerland. Ich bin hier groß geworden, kenne hier viele Ecken nicht und sind wir mal Hochsauerland 2 Tage wandern gewesen. Und einmal im Jahr beschenke ich mich damit, dass ich halt mit ein paar Freunden nach Südtirol fahre und da einfach eine kleine Wandertour mache. Das sind so Geschenke, aber ansonsten, ach nee. Ich hab so viele schöne Sachen im Leben, ich brauche mir gar nichts mehr schenken.
Auf einer Skala von 1 bis 10 würden Sie im Krankenhaus jetzt sagen, das kenne ich da, weil da fragen Sie mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark sind die Schmerzen? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du im Moment?
Ach, da pendel ich, glaube ich, irgendwo. Also wenn ich von außen auf mein Leben schaue, müsste ich eigentlich immer sagen 10. Weil wenn ich mir anschaue, wie es dem Rest der Welt geht, also in welchem unfassbar privilegierten, welcher unfassbar privilegierten Bubble ich bin, ist selbst eine 9 eigentlich eine Frechheit, muss man schon fast sagen. Auch ne, bei mir läuft auch nicht alles rund und zum Beispiel mein Vater ist letztes Jahr im Ende November gestorben. Ja, scheiße, so, aber wenn ich mir anschaue, was ansonsten drumherum passiert, also 9 bis 10, alles andere wäre ich eine Frechheit. So, ich meine, Kinder sind gesund, meine Familie ist gesund, ich bin gesund. Wir haben keine Existenzängste, das Wetter ist schön. Also, nee, passt schon.
Ich notiere mal eine solide 9,8. So, das notiere ich mal hier auf der Skala. So, jetzt kommen noch die 2 Fragen, die nicht im Briefing stehen. Da geht es um Spontanität. Also, was dir spontan dazu einfällt, wenn dir nichts einfällt, ist überhaupt nicht schlimm. Ja? Also bitte keine Gedankenverrenkungen machen jetzt, sondern einfach raushauen, was dir einfällt. Welche 2 Begriffe passen sehr gut zu Robin Heinze?
Gute Laune. Also ich bin sehr positiv, würde ich jetzt sagen. Gute und Laune.
Da waren 2 Worte. Passt. Macht mir auch gute Laune. Okay. Und jetzt das Pendant dazu. Welche 2 Begriffe passen nicht zu Robin Heinze? Schlechte Laune ist ausgeschlossen als Antwort.
Gut organisiert.
Im Ernst?
Nee, was passt denn sonst nicht? Was würdest du denn sagen? Könnt ihr jetzt einfach umdrehen, um ein bisschen Zeit zu gewinnen?
Nee, ich frage ja an der Stelle und du musst die Antwort geben. Ja, der Ball ist wieder im Tor, um ja, in der Trainersprache zu sprechen.
Ja, also gut organisiert passt definitiv nicht gut zu mir. Und ansonsten...
Also ich gebe die Antwort für dich. Hochnäsig oder unnahbar bist du überhaupt nicht. Also du bist einer von den Menschen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie die Erfahrung ist, ob dich viele so auf Konferenzen so ansprechen, junge Leute auch oder Newbies in der Szene. Aber ich glaube, du bist eher einer, der sehr nahbar wirkt. So. Das würde ich jetzt sagen.
Also das Gegenteil würde mich schon irgendwie verwundern. Aber das ist natürlich auch extrem subjektiv, wenn ich das so wahrnehme.
Ja. Hm. Aber du merkst ja, ob Menschen, Jüngere oder Newcomer in der Branche, wie die auf dich zukommen, ob die, also ich merke das ja auch, wenn ich jetzt in Salzburg auf der Bühne war, auf der Hauptbühne warst du ja auch, ja, das ist schon geil, fand ich auch persönlich. Und dann kommen die Leute schon mit einem gewissen Respekt so zu einem und so, das merkt man. Aber ich finde, also kommen die locker oder kommen die etwas verkrampfter oder so? Ich glaube, du bist ja eher so ein Typ, auf den man locker zugeht. Anyway, wir lassen es so stehen. Lieber Robin, wir gehen mal in deine, also vielen Dank, das war schon die Schnellfragerunde, die hast du mit Bravour überstanden. Das Beste fand ich
zweite Stunde.
Genau, das Beste fand ich, welche zwei Begriffe passen nicht zu dir, passen gut zu dir, gute Laune. Das war eine sehr weise Antwort, liebe Gäste der Zukunft, hört euch das nochmal an. Okay, Robin, jetzt sind wir in deiner Jugend und wenn ich es richtig verstanden habe, sind wir irgendwo so 14, 15, 16, so in dem Alter. Das ist ja oft im Leben genau der Altersbereich, bei Jungs meistens noch mal ein bisschen später, um ehrlich zu sein, bei Mädchen, aber in dem Alter schon. Aber es ist so die Phase im Leben, wo sich die ersten Weggabelungen geben. Jetzt mal abgesehen von Grundschule und weiterführende Schule und so, das hat man ja alles. Aber oftmals gibt es, also die erste Phase im Leben nennen wir im Storytelling die gewohnte Welt des Mangels. Das heißt, du bist so in deinem Zuhause und da ist eigentlich irgendwie, passiert jetzt nichts wahnsinnig Spannendes. Aber irgendwann gibt es entweder einen Bruch oder es verändert sich das Zuhause oder man spürt selbst, ich möchte in die Richtung beruflich oder ich bin künstlerisch begabt oder whatever. Gab es das bei dir in der Phase? Wie hast du das in der Retroperspektive wahrgenommen?
Meine Mutter hat mir mal von einer Situation erzählt, da war, wahrscheinlich war ich irgendwie um die 16, vermute ich jetzt mal plus minus ein bisschen. Und da hatte sie, es war Wochenende und ich saß am Küchentisch, habe irgendwie in der Zeitung geblättert, Kaffee getrunken oder irgendwas anderes oder gefrühstückt. Und sie hatte mich dann halt eben gefragt, was man Pubertierenden morgens halt so fragt, so, was willst du eigentlich mal später machen? Kleiner Tipp, falls ihr Kinder habt, macht das nicht. Und ich habe geantwortet, Zeitungsleser und Frühstücker, also so, lass mich in Ruhe mit dem ganzen Kram. Ich erinnerte mich nicht dran, aber sie hat mich mal irgendwann drauf angesprochen. Mich hat tatsächlich Marketing und Werbung immer irgendwie angezogen. Ich fand das immer total spannend. Und für mich war dann auch und so alles, was mit Wirtschaft zu tun hat, tatsächlich auch. Also ich bin in der 8. Klasse am Gymnasium sitzen geblieben, bin dann runtergegangen auf die Realschule, habe da die 8. Klasse wiederholt, konnte dann Französisch abwählen, weil ich habe noch nie Vokabeln gelernt in Französisch, das war halt irgendwie dann nicht so gut in dem Fach und konnte dann Französisch tauschen gegen Sozialwissenschaften. Und das war ein Fach, das hat mich richtig begeistert, weil da ging es um wirtschaftliche Themen, gesellschaftliche Themen, politische Themen, so einfach so, wie funktioniert eigentlich unsere Gesellschaft, wie funktioniert Wirtschaft, wie funktioniert der Markt. Das war das Erste, was mich so richtig interessiert hat tatsächlich in der Schule. Ich weiß nicht, was das über mich aussagt, aber das war für mich so der erste Impuls, wo ich gesagt habe, okay, irgendwas in diese Richtung konnte ich mir vorstellen, ohne das konkreter zu haben, überlege ich jetzt gerade. Und dann hat ein Freund von mir, der ist dann auch nach der 10 abgegangen auf dem Gymnasium, der hat dann höhere Handelsschule gemacht und hat erzählt ein bisschen, was man da dann an Themen gemacht hat, kann dann sein Fachabi da machen und beschäftigt sich halt mit Wirtschaftsthemen. Und okay, finde ich spannend, habe ich irgendwie mehr Interesse dran als an wissenschaftlichen Themen oder so. Und ja, das war so der erste Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das könnte was in diese Richtung gehen. Und daraus hat sich dann so ein bisschen das Thema Marketing rauskristallisiert, dass ich das noch interessanter fand, da so als Spezialisierung drin. Wahrscheinlich mit, weiß nicht, 18 um den Dreh, 17, 18, 19
in der Kante. Das war ja dann im Prinzip auch genau in der Lebensphase, wo das, was vorher, also wo deine Eltern sich irgendwann davor getrennt hatten, ein paar Jahre wahrscheinlich oder so, wenn ich das alles richtig einordne jetzt. Also die Frage, auf die ich hinaus will, ist, Hast du diese Entscheidungen, dieses in dir wachsen, okay, diese Sozialwissenschaften oder Politik, unternehmerisches Denken, interessiert mich, das ist mein Ding. Hast du das alleine entwickelt oder hattest du da irgendwie Impulse von außen?
Das waren durchaus Impulse von außen, also einfach gute Lehrer gehabt zum Teil auch, oder halt eben einfach in der Phase spricht man natürlich auch viel irgendwie mit Freunden, die dann auch irgendwie eine Ausbildung starten oder zum Studium gehen und so. Und da einfach Ideen bekommen, was andere machen, und dann überlegt, ist das was für mich, ist das nichts für mich. Und da war halt eben ein Freund, der hat die höhere Handelsschule gemacht. Und das fand ich, er meinte, das ist halt gar nicht so schwer. Der war 3 Jahre älter als ich, oder ist er noch immer. Und dementsprechend war das dann für mich, ach, okay, ist nicht schwer, ist thematisch etwas, was mir liegt, muss ich gar nicht so viel für tun dann. Also ich bin da auch eher Weg des geringsten Widerstands gegangen. Und so kam es dann halt eben auch. Das war so ein entscheidender Impuls, dass ich in diese Richtung gegangen bin.
Mit wem hast du dich dann da kurz geschlossen? Hast du mit deinen Brüdern darüber geredet, mit deinen Eltern, Mutter, Vater oder mit oder also Freunden?
Was würdest du sagen? Mit Freunden, mit meinen Eltern wenig. Die habe ich eigentlich, glaube ich, in den meisten Dingen in meinem Leben vor vollendete Tatsachen gestellt, ab meiner Jugend. Und mit meinen Brüdern nicht, die waren schultechnisch noch fauler als ich. Also dementsprechend, die haben einen komplett anderen Weg eingeschlagen. Auch alles gut, aber nee, die waren wirklich da keine.
Was machen die, wenn ich fragen darf, wenn du es sagen möchtest? Muss aber nicht.
Die sind beide ins Handwerk gegangen. Also der eine hat eine Ausbildung zum Maurer gemacht, der andere Gartenlandschaftsbau, haben dann ihre Meister gemacht, und der Maurer hat dann umgeschwenkt auf technischen Zeichner. Und ja, so, die sind beide da noch in der Branche, in der Baubranche aktiv. Und da glaube ich auch, soweit ich das wahrnehme, sehr glücklich. Und es ist übrigens wahnsinnig gut, wenn man Handwerker kennt, weil die kennen übrigens auch alle anderen Handwerker. Und wenn du an Handwerker kommen willst, musst du Handwerker kennen. Ah, mega. Und die können wir eben auch alles selber kurz machen. Also wahnsinnig.
Du hast noch 2 Brüder, die Handwerker sind. Das ist natürlich Jackpot, ja, an der Stelle. Genau.
Aber auch viele in meinem Freundeskreis haben irgendwie Ausbildung in dem Bereich gemacht. Viele sind noch da aktiv. Also das ist, ich habe da, schätze diese Menschen sehr. Nicht nur, weil sie mir helfen können, auch einfach, weil das sind auch alles mal so in dieser ganzen Marketing-Bubble oder in der ganzen Unternehmer-Bubble, da sind auch schon ziemlich viele Luftpumpen mit dabei. Und da, Handwerker sind immer so schön entspannt und geerdet. Und wenn du einen dummen Spruch raushaust, dann kriegst du 3 dumme zurück. Also da verlierst du immer. Also ich mag diesen Kontext.
Ja. Die Kommunikation ist anders strukturiert. Und ich meine, die Handwerker in irgendwas, keine Ahnung, Holz, Elektro, sonst irgendwas. Und dann funktioniert das dann ja hoffentlich irgendwann auch, und das ist schon geil irgendwie, ne? Wenn die Photovoltaik geht oder sonst was. Also kann ich durchaus nachvollziehen. Jetzt hast du sozusagen den Weg in die höhere Handelsschule gegangen. Wie ging es dann weiter?
Danach wollte ich eine Ausbildung machen, weil ich hatte keine Lust zu studieren, und habe dann mich halt eben um Ausbildungsplätze bemüht. Ich wollte weg aus Olpe, das war für mich klar. Also kannte bisher nichts anderes, und mich hatten größere Städte eigentlich immer gereizt, und habe dann halt eben geguckt, wo könnte ich mal hingehen. Einfach, ich wollte auch mehr hier rauskommen. Also da war schon so ein bisschen der Wunsch da, aber jetzt nichts irgendwie Gigantisches zu machen. Und wollte dann halt eben einen Ausbildungsplatz, habe mich nach Werbekaufmann, so hieß das damals, ich weiß nicht mehr, ist irgendwas mit Marketingkommunikation, glaube ich, Werbekaufmann-Ausbildung gesucht und habe in Bonn dann etwas bekommen, habe ich also ganz gezielt so Köln-Bonner Raum beworben, und da hieß es dann aber, nee, du musst erst dein Zivi machen, weil wir wollen nach der Ausbildung, übernehmen wir eigentlich immer alle, und dann haben wir keine Lust, dass jemand da noch zum Bund oder Zivi dann halt ein Jahr weg muss, wenn wir den gerade 3 Jahre dann oder 2,5 Jahre fit gemacht haben. So, und das heißt, musste ich erstmal mein Zivi machen, und konnte erst danach dann in Bonn anfangen. Hab dann auch da wieder einfach Freunde gefragt, wo habt ihr Zivi gemacht? War 2, mit denen ich Fußball gespielt habe, die haben an einer, damals hieß es noch Körperbehindertenschule, mittlerweile ist es eine Förderschule für körperlich geistige Entwicklung. Und da haben die gesagt, war mega top Zeit gehabt. Okay, keine Berührungspunkte mit gehabt, aber ich hatte auch nur ein bestimmtes Zeitfenster, wo ich Zeit dafür hatte, weil genau dieses Jahr, damit ich mit der Ausbildung anfangen konnte, und bei denen passte das dann auch. Und dann bin ich halt da gelandet. War mega gut.
Mega gut, weil?
Aus verschiedensten Gründen. Also zum einen sehr, sehr lehrreich, sich einfach mit Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen, weil hatte ich bisher kaum Berührungspunkte in meinem Leben. Und wirklich an Tag 1, ja, komm mal mit hier zum Wickeln. Sondern musste halt eben erste Aufgabe einen 14-Jährigen wickeln, der 14-Jährigen Schwerstbehinderten. Und wirklich so dieses, die Kinder haben überhaupt keine Berührungsängste und das ist einfach so vom Umgang her. Du lernst sehr, sehr viel. Ich fand das super spannend, habe dann auch kurz drüber nachgedacht, wäre das auch beruflich was für mich, irgendwie Lehrer da irgendwie zu werden. Habe dann festgestellt, nee, ich bin viel zu ungeduldiger Mensch, weil die brauchen halt alle ein bisschen länger. Und überhaupt nicht meine Welt. Aber gleichzeitig tolle Menschen getroffen. Unter anderem gab es da auch eine Referendarin, die mittlerweile meine Frau ist.
Ah, cool. Okay. Also insofern, das wusste ich auch nicht. Ja.
Für den Rest meines Lebens sogar noch, die waren diese 10 Monate extrem prägend.
Ja. Vielleicht ist die Frage in dem Kontext jetzt ein bisschen doof. Ich überlege gerade, ob sie doof ist, aber ich stelle sie trotzdem mal, weil ich kann ja auch mal eine doofe Frage stellen. Würdest du sagen, dass diese Erfahrung mit diesen Menschen mit Einschränkungen an der Stelle in der Lebensphase jetzt im Nachhinein oder jetzt in der akuten Phase, wo wir über barrierefreie Kommunikation reden auf allen Ebenen, wir zwei ja mit unseren Agenturen im Wesentlichen auch oder viel auch digital, ja, also auf Webseiten und etc., hat das deine Sicht verändert? Würdest du sagen, ich würde heute anders drauf gucken, wenn ich diese Zeit nicht hatte? Oder sagst du, nö, eigentlich ist es so weit weg, es war gut damals, aber hat jetzt damit nichts zu tun?
Dadurch, dass das für mich kein abgeschlossenes Kapitel war, ich war 10 Monate zwar in der Schule, aber meine Frau arbeitet noch immer in der Schule, dementsprechend kenne ich da nach wie vor, kriege ich ganz, ganz viel aus ihrem Arbeitsalltag auch mit. Dementsprechend bin ich bei dem ganzen Thema Inklusion in der Schule. Wie entwickelt sich da das ganze Leben? Also wie entwickelt sich auch das Thema Barrierefreiheit etc.? Also da bin ich komplett, das ist hier eigentlich jede Woche Thema bei uns, weil ich einfach da nach wie vor ein großes Interesse dran habe. Insofern ist das für mich kein abgeschlossener Prozess und alles, was, sag mal, Inklusionsgedanke ist halt dadurch hier komplette Normalität. Wir haben das große Glück, dass wir keine Kinder mit Behinderungen haben. Also das lernst du auch erstmal zu schätzen, wie privilegiert das ist, wenn du nicht diese Einschränkungen hast. Also dementsprechend, hat mich extrem stark geprägt und tut es weiterhin auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh, Webseiten müssen barrierefrei sein, weil ich damals ein Zivi an der Förderschule gemacht habe. Nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen.
Okay. Gab es Momente auf deinem Weg bis dahin, wo du gesagt hast, boah, ich zweifle, ob das richtig war, weil das klingt jetzt alles relativ straight und immer so auch im richtigen Moment den richtigen Menschen getroffen und das kann ja auch durchaus so sein, ja. Ich finde, das Leben besteht ja generell nicht nur aus Höhen, sondern auch aus Tiefen, aber es gibt eben auch Menschen, wo es einfach mal glatt lief und es kann ja auch mal was glatt laufen, ne. Also insofern will ich gar nicht zwanghaft dir irgendwas rein diskutieren, aber die Frage, die ich gerade bei so einem Menschen habe, der nach außen so strahlt wie du und das tust du ja und der auch wirklich so ein Leuchtfeuer ist in unserer Branche und an dem sich bestimmt viele orientieren, ist ja die Frage, hast du auf dem Weg da auch Zweifel gehabt, gerade weil du ja auch wichtige Teile des Weges, sagen wir jetzt mal einfach ganz grob zwischen 15 und 25, ohne es chronologisch korrekt zu machen, aber in dem Fenster ja alleine gegangen bist und du hast gesagt, so salopp, ich habe meine Eltern immer vor vollendete Tatsachen gestellt, das ist ja die Ich-Perspektive und das ist ja auch so okay und es ist auch schön, wenn die Eltern dir die Freiheit geben. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass du es alleine gemacht hast, ja, dass du sozusagen nicht dieses, zumindest von den Eltern, dieses Feedback hattest. Und meine Frage ist jetzt, hast du Momente gehabt, gerade in der Zeit, wo du gedacht hast, oh Scheiße, das war jetzt doch verkehrt oder in irgendeiner Form gezweifelt hast?
Bestimmt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie als mich an Zeiten erinnere, wo ich da irgendwie so ganz große dunkle Wolken irgendwie über mir hatte. Ich habe, glaube ich, einen Großteil meines Lebens immer extrem viel auf mein Bauchgefühl gehört und dementsprechend sind diese Phasen, wo ich dann einfach, also beziehungsweise die Entscheidung, die ich getroffen habe, sehr, sehr viel Bauchgefühl und dementsprechend, ja, wenn du auf den Bauch gehört hast oder dann so eine Entscheidung getroffen hast, dann hast du die ja in dem Zeitpunkt nach bestem Wissen getroffen. Also das war ja in dem Moment die beste Entscheidung, die du treffen könntest, sonst hättest du ja eine andere getroffen. Und da habe ich ein gewisses Grund- und Urvertrauen in das, was ich tue. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber es ist da. Und dementsprechend, also ich erinnere mich jetzt nicht großartig dran, nee. Aber das heißt jetzt nichts. Vielleicht bin ich auch einfach nur noch nicht so richtig auf die Fresse geflogen, vielleicht kommt das noch.
Um Gottes Willen, das muss ja auch gar nicht zwingend sein. Ich finde, das Leben darf gerne so weiter mit dir umgehen, wie es bisher mit dir umgegangen ist und du sollst bei einer stabilen 9,8 bleiben. Gerne Tendenz zu 10, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit, ja. Es ist ja auch mal schön zu hören, dass Menschen sozusagen Und ich finde es auch eine wichtige Message, dass man sagt, okay, vertraue auch auf dein Bauchgefühl, vielleicht auch schon in jungen Jahren. Und du merkst über die Zeit, das war gar nicht so schlecht, was ich da selber mit mir ausgemacht habe, sage ich jetzt mal an der Stelle. Also deswegen absolut okay. Jetzt sind wir im Studium des Werbekaufmanns. Habe ich übrigens auch studiert. Ich habe ein Diplom, da steht drauf, Diplom-Werbekaufmann. Ja?
Bei mir war es eine Ausbildung, also die klassische duale Ausbildung mit 1,5 Tage Schule und 3,5 Tage im
Betrieb. Also du warst Zivi und dann Ausbildung.
Danach, genau, danach habe ich Ausbildung gemacht. Also es waren 2,5 Jahre, glaube ich, war es verkürzt dann, genau, ja.
Aber das war jetzt ja schon hardcore in die Richtung Moorfeier, sage ich jetzt mal, also thematisch, oder? Also nicht wirklich in die Richtung Moorfeier, aber ich meine, thematisch war es das, was du jetzt heute auch noch machst, im weitesten Sinn.
Im weitesten Sinn, also gibt es auch nach wie vor Überschneidungspunkte, eine ganze Menge mit Menschen aus der Zeit dann damals und auch inhaltlich. Genau, damals kam das ich habe 2003 da angefangen, so ein bisschen zur chronologischen Einordnung, das heißt.
Wie ist das Unternehmen, wenn du sagen magst?
Ja, das war die hauseigene Agentur vom Verlag für die deutsche Wirtschaft.
Oh.
Die in Bonn, VNR als Abkürzung bekannt, nach wie vor ein Kunde von uns, nach wie vor ganz viele Überschneidungen mit Menschen dann dort. Ich kenne also grob die Hälfte meines beruflichen Netzwerks haben irgendwie Touchpoints da irgendwie mit gehabt. Das ist ziemlich witzig. Und genau, da bin ich 2003 gestartet. Ich habe mich bei einer Werbeagentur beworben. Ich wusste gar nicht, dass sie zu dem Haus da gehört. Musste ich dann im Vorstellungsgespräch irgendwie sehr, sehr gut überspielen, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe, wo ich da sitze. Hat aber geklappt und ich bin dann da genommen worden. Da kam das Thema Online dann so langsam auf. Also so für alle jüngeren Menschen dann hier. Gab es halt echt nicht immer. Und da haben wir dann so in 2004, 2005 hatte ich dann so die ersten Berührungspunkte. Da haben wir Banneranzeigen geschaltet, wir haben Newsletter verschickt und solche Geschichten dann halt eben gemacht. Und das waren so meine ersten Berührungspunkte und dann war für mich total klar, ich will auf jeden Fall in diesen Online-Bereich rein, was hat da total Bock gemacht. Und habe dann da die Ausbildung dann in 2,5 Jahren gemacht und bin dann auch da im Online-Bereich geblieben. Tolle Menschen da kennengelernt und mit zwei davon hab ich dann auch angefangen, berufsbegleitend zu studieren, weil wir auch gesagt haben, irgendwie so, wir wollen weitermachen und haben dann in Köln an der Fresenius-Hochschule berufsbegleitend, also zweimal die Woche abends und samstags, Medienwirtschaft studiert auf Diplom. Letzter Diplom-Jahrgang, glaube ich, der Fresenius waren wir. Und habe in der Zeit dann von dieser hauseigenen Agentur in den Verlag reingewechselt, also da auf Unternehmensseite dann. Ich meine, ich muss eigentlich mal auf die andere Straßenseite dann mein Büro wechseln. Ja, und haben da dann in einem Bereich so den Online-Bereich aufgebaut als Zwei-Mann-Team.
So, und jetzt ist die Frage, jetzt bist du sozusagen in der Vordrängen in der tiefsten Hölle, in der tiefste Höhle, ich sage immer Hölle an der Stelle, tiefste Höhle, das heißt, du bist jetzt so richtig gesettelt, du hast jetzt so dein Ding am Laufen, bist irgendwo Mitte 20, schätze ich mal, hast einen guten Job, hast eine gute Ausbildung, hast eine tolle Partnerin, vermute ich mal, ja, kennen sie nicht, aber schöne Grüße. Ja, und jetzt, wie kommt das jetzt, vielleicht so ein bisschen Staccato, wie kommt das jetzt, dass irgendwann Moorfeier gegründet wird? Was war sozusagen der Mangel? Denn jetzt kommt ja irgendwann dieser Aufruf zum Abenteuer. Irgendwas hast du ja in dir gespürt. Oder vielleicht haben auch andere dir wieder den Tipp gegeben und du hast gemerkt, okay, irgendwie will ich doch mehr als jetzt nur für einen Verlag. Oder gab es da noch mal eine andere Station dazwischen?
Nee, tatsächlich nicht. Also auch da wieder äußerer Impuls plus Bauchgefühl. So, ach, gute Idee, mache ich mit. Und zwar, also ich habe mit dem Sascha Klappetz zusammen, er hat Verlagskaufmann parallel wie ich Werbekaufmann gemacht, wir haben gleich ein Unternehmen, daher kennen wir uns seit 2003, seit 1.8.2003 kann ich genau sogar sagen. Und Sascha und ich waren ein Zwei-Mann-Online-Team. Wir hatten komplette Narrenfreiheit, weil alles, was online gemacht worden ist, hat funktioniert. Wir hatten eine Chefin, die einfach gesagt hat, ich halte euch den Rücken frei, rennt ihr einfach mal weiter. Die hat sich um alles mit Finanzen, Kalkulation, Budget und sowas gekümmert und wir durften machen, was wir wollten. Und es hat halt auch wahnsinnig viel funktioniert. Und Sascha hat immer schon gesagt, so, er will sich irgendwann selbstständig machen. Und für mich war, ich mache mich auf keinen Fall selbstständig, weil Sicherheitsgefühl und meine Eltern haben halt waren unerfolgreich selbstständig. Deswegen war das für mich so, nee, wollte ich eigentlich nicht. Und dann hat Sascha, haben wir angefangen, sehr, sehr viel auch von dem, was wir da gemacht haben, ausprobiert haben, mit Lead-Generierung über Google-Ads und E-Mail-Funnels aufgebaut und sowas. Also alles, was heute nach wie vor, wir haben Content-Marketing gemacht, bevor es Content hieß, wir haben Funnels aufgebaut, bevor sie Funnels hießen und so. Konnten machen, was wir wollten. Bei Google Ads, damals noch AdWords, kosteten die Klicks 2 Cent. Das waren noch schöne Zeiten. Und haben halt eben angefangen, viele andere in dem Unternehmen zu schulen und was wir da machen. Und irgendwann haben wir gesagt, können wir eigentlich auch selber machen. So. Und Sascha meinte so, ja, ich will das auf jeden Fall machen. Und dann hatte ich überlegt, oh, könnte ich einfach auch mitmachen. Komm, machen wir uns zusammen selbstständig. Und haben dann unser Studium, da waren wir so in den Endzügen, mussten unsere Diplomarbeit noch schreiben und haben dann so ein bisschen Businessplan gemacht und gesagt, komm, wir machen uns mal selbstständig. Ja, und haben dann irgendwann in einem Gespräch gesagt, dass wir gehen wollen und selbstständig machen. Und dann war, wir hatten Plan A und Plan B. Plan B war, okay, das könnte anstrengend werden. Plan A war, vielleicht sagt der Verlag, ja, könnt ihr für uns weiterarbeiten. Plan A hat zum Glück funktioniert, bis heute.
Gratulation, ja.
So, dann hatten wir direkt den ersten Kunden mitgenommen, was natürlich dann ein hohes Maß an Sicherheit natürlich dann auch direkt gegeben hat. Und so haben wir dann Ende 2009 sind wir dann rausgegangen und hatten halt, ja, saßen dann zu zweit in einem Büro und waren völlig überfordert von der Gesamtsituation.
Also warst du plötzlich Unternehmer. Übrigens, um das in deinem Prozentwert von wohin nochmal zu ergänzen, du hast gesagt, gefühlt 50% meiner beruflichen Bubble hat irgendwas mit VNR zu tun, also mit dem Verlag, wie Verlag der deutschen Wirtschaft oder wie die
Verlag für die deutsche Wirtschaft, das VNR kommt von Verlag Norman Rentrop.
Norman Rentrop, genau. Ich auch.
Ja, guck mal.
Ja, wir machen ja PR für viele Kunden und VNR ist ein, ja, gehört seit Jahren zu den Verlagen, die wir selbst buchen, also auch Größe dahin.
Ja, wunderbar.
So, ja, genau. Also jetzt übrigens die Parallele zwischen uns, mein Lieber, und ich weiß ja nicht, wie es, also du kannst es ja eigentlich auch nicht wissen, aber bei mir war das genauso. Ich habe studiert, ein Diplom-Werbekaufmann damals dann gemacht, der hieß dann irgendwann Marketing-Kaufmann oder so ähnlich, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich dann in der Festanstellung, total geiler Job, geiles Unternehmen, viel Verantwortung und ich habe irgendwie gedacht, okay, ich will aber mehr. Ich will dieses digitale Ding machen. Bin da hingegangen und die haben gesagt, ach Junge, dann arbeiten Sie doch für uns. Also die Situation war absolut identisch, deswegen, das ist total schön, mal so zu hören. Hatte ich übrigens schon mal im Podcast. Gut, jetzt wurde Morefire. Hieß Morefire eigentlich, nee, ihr hieß am Anfang anders, weil ihr habt ja dann noch ein Unternehmen oder mit einem Unternehmen fusioniert, ne?
Genau, also wir haben das als Morefire Media tatsächlich gegründet, weil die Domain Morefire nicht frei war. Deswegen mussten wir das dann so gründen. Das war 2009 und dann 2015, so ein kleiner Sprung nach vorne, hatte der Sascha gesagt, er möchte keinen, oder er hat das 2014 schon gesagt, er hatte keine Lust mehr, Agentur zu machen. Also er war nicht so von Herzen Dienstleister, es war nicht so seins und gesagt, er würde gerne rausgehen. Und ich habe ihm dann quasi seine Anteile abgekauft. Das war dann 2015. Sascha ist dann rausgegangen, hat dann andere Sachen gemacht. Wir stehen nach wie vor.
Wie groß wart ihr da zu dem Zeitpunkt, wenn ich kurz fragen darf?
10 Leute ungefähr.
Wie viel?
10.
10,
12 um den Dreh, genau. Mhm. Und genau, er ist dann rausgegangen und die Fusion, die du ansprichst, das war 2017 dann.
Mhm. Okay. Was ist die Idee hinter Morefire?
Inwiefern?
Hinter dem Namen Morefire? Also du hast ja gesagt, Morefire Media hieß das Unternehmen damals, weil es Morefire nicht gab. Also ist ja Morefire von Anfang an deine Gedanken oder eure Gedankenwelt gewesen. Ja. Einfach im Sinne von, wir geben Vollgas, mehr Feuer, Feuer frei oder was ist die Idee dahinter?
Genau, einfach wir brennen dafür. Es gibt noch eine, wo diese Ursprungsidee herkam, das erzähle ich nur an der Theke.
Okay, alles klar. Dann Aufforderung von Robin, wenn ihr ihn irgendwo seht, alle Mann mit ihm an die Theke. Ihr wisst ja, er hat immer sehr viel Zeit an der Theke. Das hat er ja am Anfang schon mal erwähnt. Er bleibt gerne mit euch bis zum Schluss, um das nochmal genau zu erklären. So, jetzt würde ich schon nochmal gerne nochmal auf einen Aspekt eingehen. Und zwar sind wir 2015, du bist jetzt in der größeren Verantwortung bei Morefire Media. Irgendwann hieß es dann auch nur noch Morefire, es gab noch eine Fusion und so weiter. Alles gut. Jetzt seid ihr mittlerweile, ich glaube, 130 oder so, irgendwas habe ich mal gelesen. Stimmt das? Jo, ja.
Das kommt hin.
Das ist ein Riesenunternehmen. Das ist eine unfassbar schwere Verantwortung. Das ist eine riesige Payroll. Wie bleibt man da so scheinbar nach außen locker und entspannt wie du und Ist es eine Last eher für dich oder eher eine Freude, dass so viele Leute mittlerweile zu euch gehören?
Ich bin ein unglaublich privilegierter Mensch, weil ich halt mit tollen Leuten zusammenarbeiten kann, die ich ja auch selber mit aussuchen kann. Das heißt, wenn ich mit 130 Vollidioten zusammenarbeiten müsste, die ich nicht mag, dann wäre es definitiv eine Last, nicht wegen der Payroll, sondern einfach, weil mein Leben dann doof wäre.
Dann wärst du wahrscheinlich in Berlin. Würdest du vermutlich in Berlin arbeiten? Kleine Side-Note, ja.
Okay. Ja, wir haben auch ein paar Leute in Berlin sitzen, das sind auch ganz tolle Menschen.
Ah, okay, die meine ich natürlich nicht.
Wolfgang hier korrigieren. Nee, ich empfinde das in erster Linie, das sage ich jetzt auch nicht hier zum ersten Mal, ich empfinde das als totales Privileg, weil es sind wirklich einfach unglaublich tolle Leute. So. Ja, wenn ich mir anschaue, was monatlich an Geld dadurch geht, so als wir in diese Größe reingewachsen sind, hat mich das schon auch, habe ich das als Druck empfunden. Mittlerweile überhaupt nicht mehr, weil wir einfach unsere Finanzen im Griff haben. Ganz, ganz, ganz doof. Also ich meine auch Inhaber von Unternehmen, die Faktor 100 größer sind, können ja auch schlafen. Also wieso sollte ich es nicht auch tun? Also die Basis einfach, wir haben unsere Finanzen im Griff. Das hatten wir im Rahmen der Fusion nicht immer zu 100%. Da haben wir auch die ein oder andere böse Überraschung gehabt, als wir dann irgendwie mal so ein bisschen tiefer gegraben haben. Und das hat uns sehr geholfen zu verstehen, was wir machen müssen, damit wir ruhig schlafen können. Und muss man einfach die richtigen Stellschrauben drehen. Und wir haben ein Geschäftsmodell als Agentur. In erster Linie haben wir, der Großteil unseres Business ist ja wiederkehrend. Das heißt, wir haben relativ hohes Maß an Planungssicherheit und müssen nicht irgendwie gucken, was kommt denn wohl nächsten Monat an Umsatz rein, sondern wir sind mittlerweile im Bereich der Planung, was Umsatz, Auslastung etc. angeht, auf einem sehr hohen Professionalitätsgrad. Ist nicht auf meinem Mist gewachsen, ich bin nicht der planende Mensch, aber mein Sicherheitsbedürfnis hat halt eben auch dazu beigetragen, dass wir sagen, wir müssen diese Sicherheit haben, damit wir entspannt und mit Weitsicht Entscheidungen treffen können und nicht unter Druck und nicht unter Angst, weil wenn du Druck und Angst hast, triffst du keine guten Entscheidungen und wir wollen 2 Monate ohne einen einzigen Zahlungseingang überleben können. So. Mhm. Das lässt einen ruhig schlafen, wenn du weißt, alle Kosten, das sind bei uns, der Großteil sind Gehälter, sind für die nächsten 2 Monate safe. Und selbst wenn kein einziger Kunde bezahlt, und die Wahrscheinlichkeit, dass kein einziger Kunde bezahlt, ist überschaubar. So, wenn man das Geschäft jetzt irgendwie ein paar Jahre macht, und ich bin jetzt seit 16 Jahren selbstständig, also bisher hatten wir keinen Monat, wo nicht ein Kunde gezahlt hat. Also
toi, toi, toi.
Genau, nee, dementsprechend. Das ist gewachsen und würde ich jetzt von heute auf morgen in so ein Unternehmen reinstarten und sagen, hier ist der Schlüssel, ist die Verantwortung, aber du wächst ja da komplett mit rein und dementsprechend, das ist halt auch einfach Erfahrungswissen. Hm.
Also ich hätte jetzt tatsächlich, wir sind ja kein Business-Podcast hier, deswegen hätte ich eine Menge Fragen, aber die besprechen wir zwei dann mal irgendwann an der Theke, weil gerade diese Frage, wie viel fix, wo ist dieser fix Einnahmenwert, dieser über Retainer oder Verträge langfristig oder whatever, wo sagst du, da ist die Grenze? Würde mich interessieren, machen wir aber hier nicht, mit Absicht, auch mit Blick auf die Uhr. Nee, machen wir nicht. Ich habe eine andere Frage, die mich in dem Kontext nochmal interessiert. Also erstens mal noch eine Anmerkung. Ich habe mich sehr gewundert, als du am Anfang gesagt hast, ich bin kein strukturierter Mensch, weil ich nämlich genau so war. Und auch, wir haben ja auch schon im Business-Kontext in Podcasts miteinander geredet, wo es um Planungszahlen ging und Auslastungszahlen ging. Und ich erlebe dich ja selbst auch als Speaker. Ich gehe wann immer ich kann zu dir in den Vortrag. Das ist tatsächlich so. Und das sage ich jetzt nicht, um dir an der Stelle hier irgendwie zu lobhudeln oder so, weil du bist einfach ein unfassbar smarter Speaker, der sehr viele Formulierungen benutzt und das sehr gut macht, so wie ich es gerne machen würde. Deswegen lerne ich immer, wenn ich zu dir gehe, obwohl ich nur die Hälfte von dem verstehe, was du da sagst. Insbesondere, wenn es um HubSpot oder sowas geht, ja. Weil du einfach für mich so ein strukturierter Automatisierer bist, ja. Und dann kommst du hier rein und sagst, also so organisiert bin ich gar nicht. Aber auch das ist nicht meine Frage, mein Lieber. Ich wollte dir das einfach nochmal rüberspielen, sondern meine Frage ist, du hast eben so zwischen den Zeilen gesagt, das war für mich damals Druck. Wie gehst du mit Druck um?
Spannende Frage. Ich gehe gerne laufen. Das hilft mir erstmal, den Druck so ein bisschen abzubauen und mal das sacken zu lassen. Und so, wir haben 2017 die Fusion gemacht, halt 2 Agenturen zusammengelegt und ich war vorher alleine in der Geschäftsführung. Und einer der Hauptgründe dafür war, weil ich Leute um mich rum haben wollte, die auch in einer ähnlichen Verantwortungsposition sind, die mit denen ich sowas halt eben ausmachen kann, mit denen ich, dass ich es nicht mit mir alleine ausmachen kann. Und wir haben da mit Thorsten, Tom und Marcel habe ich da einfach ein wahnsinnig starkes Gespann. So, wenn wir Druck haben, wenn wir Situationen haben, wo wir merken, naja, das ist jetzt, läuft jetzt irgendwie nicht nach Plan, dann reden wir halt einfach darüber und suchen nach der besten Lösung. Und das hat mir eigentlich immer geholfen. Also tolle Menschen drumherum, die den Horizont erweitern, mit denen man Sachen austauschen kann. So, das ist das Einzige, was mir, also. Mhm.
Ja. Also Dialog an der Stelle.
Absolut,
jetzt, ja. Jetzt bist du ja ein Mensch, der Sicherheit braucht und mag und fördert und auch gibt. Das haben wir ja schon rausgearbeitet. Jetzt würde ich schon noch gerne wissen, bei einem Unternehmen mit 130 Mitarbeitern, und jetzt kommen wir doch so ein bisschen auf sozusagen die Infrastruktur des Lebens aktuell, mit den Bedingungen, die wir gerade alle haben. Wobei bei deinen Brüdern, als du erklärt hast, was die gemacht haben, habe ich schon so ein bisschen gedacht, sind auch Menschen, die vielleicht jetzt gerade durch diese Infrastrukturmaßnahmen, die da kommen sollen, in welcher Höhe auch immer, vielleicht auch profitieren können. Das Handwerk und generell Menschen, ja, weiß ich ja auch nicht, ist sehr weit interpoliert. Aber was ich ja wissen will, ist, wir haben richtig scheiß schwere Zeiten für Unternehmen generell. Also jetzt nicht nur für unsere Branche, ich glaube, andere Branchen trifft es viel härter noch. Jetzt hast du 130 Mitarbeiter, du hast ein gesätteltes Geschäftsleitungsumfeld oder Inhaberumfeld, wie ich das mitgenommen habe. Was ist eure Vision? Wo geht's hin? Wächst Morefire weiter? Und wie spielt jetzt sozusagen die weltpolitische Lage damit rein? Das würde mich schon mal interessieren, immer mehr aus deinem persönlichen Fokus. Mhm.
Wir haben jetzt gerade keinen krassen Wachstumskurs, dass wir jetzt sagen, so, wir wollen uns jetzt verdoppeln die nächsten Jahre, sondern wir haben halt eben gewisse Plateaus ja immer im Wachstum. Das war, als wir die Fusion gemacht haben 2017, waren wir dann zusammen um die 60 Leute, so, und dann kam dann das Plateau mit 80 Leuten und dann war irgendwann mal die 100er-Schwelle und da jede Menge Wachstumsschmerzen immer mit dabei. Und wir sind jetzt in dieser Größenordnung, wo wir jetzt sind, plus minus ein paar, bewegen wir uns jetzt auch schon ein bisschen länger. Und wir fühlen uns sehr wohl in diesem Korridor jetzt gerade, in dem wir sind, weil so das nächste Plateau eigentlich so, was Unternehmen, Struktur und sowas anging, wäre eher Richtung 200. Und dann sagen wir, nee, wollen wir definitiv nicht machen, sondern unsere zentrale Aufgabe ist es jetzt, Morefire zukunftssicher aufzustellen. Das heißt, wir haben natürlich eine Bedrohung des gesamten Geschäftsmodells von außen durch KI an vielen Stellen, also beziehungsweise nicht das Geschäftsmodell, sondern viele Dinge, die wir im Moment machen für Kunden, werden halt demnächst automatisiert durch KI. Das wissen wir. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, Morefire so gut es geht durch diese Situation zu manövrieren, sichere Arbeitsplätze sicherzustellen, dass wir auch gleichzeitig die Dienstleistungsqualität für unsere Kunden auf höchstem Niveau halten und einfach gut durch diese Phase kommen und jetzt das Fundament schaffen, damit wir auch in 10 Jahren noch erfolgreich sind. Also gar keine krasse Vision, was wir jetzt irgendwie, wir wollen irgendwie die Welt verändern, sondern wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir das Unternehmen inhaltlich, strukturell auf das Level kriegen, dass wir damit weiter agieren können. So, und jeder, der unsere Branche kennt, weiß, wenn du einen Plan für 10 Jahre machst, herzlichen Glückwunsch, kann es in 3 Wochen schon dass du den in die Tonne kloppen kannst. So, das ist unsere Kernaufgabe.
Was also, ist so euer Planungszyklus? So, wo schaut ihr hin?
Wir machen immer eine Jahresplanung tatsächlich, also die klassische Jahresplanung, was alle Finanzen, Personalentwicklung etc. angeht, und passen die dann halt laufend an. So, das ist also so die gesamtunternehmerische Planung. Und wir machen dann in den einzelnen Bereichen unterschiedliche Zyklen, je nachdem, wie der Bereich aufgestellt ist. Also zum Beispiel unsere eigene Marketingplanung, die ist zum Beispiel tertialsweise, also 3-mal im Jahr.
Mhm. Eine zweigeteilte Frage noch hier auf der Zielgeraden des Podcasts, die mich mega interessiert, die überhaupt nicht im Briefing steht. Unsere Branche ist sehr beeinflusst jetzt schon und wird in Zukunft sehr stark beeinflusst werden durch KI. Das hast du gerade gesagt. Und ich meine, das ist, glaube ich, ein No-Brainer. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wie oft kommen deine beiden Brüder zu dir und sagen, Robin, ich habe da mal eine KI-Frage, das betrifft mich? Oder ist es bei denen überhaupt noch nicht in der Welt? Und der zweite Teil der Frage, der mich ehrlich gesagt fast noch mehr interessiert, also der eine ist ja technischer Zeichner, das heißt, da habe ich, denke ich, vielleicht Berührungspunkte, weiß ich jetzt nicht, aber egal, kannst du gleich was zu sagen. Zweiter Teil der Frage, wie oft kommt deine Frau und sagt, in diesem Beruf, der ja unfassbar wertvoll ist, den sie macht, spielt KI eine Rolle? Kommt das vor oder hat sie überhaupt keinen Kontakt damit?
Also mit meinen Brüdern rede ich nicht über KI. Da rede ich auch nicht so viel über Arbeit. Das finde ich auch mal sehr angenehm, dass also der Großteil meines Freundeskreises andere Themen hat und da muss ich nicht schon wieder über Arbeit reden. Und die interessiert relativ wenig, was ich tue. Und das ist auch gut so. Nee, reden wir nicht. Also falls ihr das jetzt hört, ihr dürft da gerne Fragen zu stellen, aber ich glaube, es interessiert euch einfach nicht. Also insofern ist das okay. Die kriegen das alle mit oder sie sind nicht weltfremd und so. Aber nee, wir haben viele schöne, wichtigere Themen als solche. Bei meiner Frau, ja, ist es so ein bisschen mehr das Thema, aber dadurch, dass es eine Förderschule ist, sind die Berührungspunkte natürlich dann im Alltag weniger als, sage ich mal, an der Regelschule, irgendwie auf einem Gymnasium oder so. Mhm. Kommt eher mal bei meinen Kindern, ist das schon, bei meinem großer Sohn ist jetzt 15 und da ist das natürlich schon auch ein Thema und wir suchen manchmal auch Antworten auf Hausaufgaben bei Perplexity oder ChatGPT, also kommt durchaus vor.
Also die Frage, also ist absolut, kann ich absolut nachvollziehen und ist auch, soll es auch bleiben, finde ich. Aber die Frage zielte auch so ein bisschen darauf ab, gerade in solchen, in so einer Welt, die nicht körperlich oder und geistig 100% vollständig ist, so wie wir es als vollständig empfinden oder Norm, ist schwer zu formulieren, jetzt ohne jemand despektierlich zu behandeln. Aber ich meine, in dieser Welt von Menschen mit Einschränkungen, wann ist KI, kommt da KI an, um wirklich zu helfen? Das wäre so die Frage gewesen. Aber das ist natürlich auch ein bisschen too much an der Stelle. Da will ich auch deine Frau und dich gar nicht überfordern. Aber ich finde es spannend zu gucken, abseits unserer Branche, wo KI so hardcore rein disruptiert teilweise auch, ja, zu gucken, wie kommt es eigentlich so in anderen Branchen an? Finde ich mega spannend. Und deswegen frage ich bei jeder Gelegenheit. Das war eigentlich so der Hintergrund. Robin, wir sind bei den Abschlussfragen. Schon oder endlich, je nachdem, wie du das empfindest. Habe ich eine Frage vergessen, die du gerne beantworten würdest?
Oh. Boah. Halt zum Beispiel.
Wer steigt im nächsten Jahr auf, in dieser Saison auf? Ich dachte, so eine Frage würdest du gerne beantworten.
Ach nee, also mir still. Wie lange haben wir den orangen Clown im Weißen Haus? Hoffentlich nicht lange. Keine Ahnung.
Okay, gut. Dann habe ich noch eine Superkraft, nachdem du ja vorhin schon dir jemand aussuchen durftest und Viktor Frankl genommen hast. Du darfst eine Sache auf dieser Welt verändern, wenn du heute Abend ins Bett gehst. Also wünsch dir das und dann passiert das morgen. Ist völlig egal was, ob das jetzt nur dich betrifft, deine Familie, Morfire, die Welt, Deutschland. Anyway, du darfst es verändern. Was ist morgen anders, wenn wir wach werden?
Dann würde ich die Erderwärmung stoppen, weil ich glaube, dass alle Konflikte, die wir oder der Großteil der Konflikte, die wir in Zukunft haben, irgendwo damit zusammenhängt, weil Ressourcenknappheit, Unbewohnbarkeit von Landstrichen etc. Damit würden wir das größte Problem, was wir haben, gelöst haben.
Oh, mega Antwort, finde ich richtig geil. Wäre schon mal alleine eine Sendung wert, mal drüber zu reden, was kann man als Unternehmer, als Morfire, als Team Digital oder wer auch immer dafür tun, aktiv. Aber ich finde immer, es ist so schwierig, diese virtuelle Erderwärmung, die da ist, umzusetzen in pragmatisches Handeln. Ich meine, ich habe auch seit 15 Jahren Photovoltaik und, ja, und tu solche Sachen, aber es ist ein sehr komplexes Thema, aber finde ich eine super Antwort. Ja, mein Lieber, dann sind wir fast durch. Einzige Frage, ich habe mir ein paar Namen notiert, die du genannt hast. Gibt es irgendjemand, von dem du sagst, der hatte eine interessante Vita, der hat ein interessantes Unternehmen oder ist an sich einfach ein spannender Mensch, den sollte ich mal hier einladen?
Also wenn der in einem Podcast ist, höre ich mir den immer an und das ist Christoph Werner, Geschäftsführer von DM. Es gibt wenige Menschen, denen ich so sehr gerne zuhöre. Ich kenne ihn leider nicht persönlich, aber das ist ein so unfassbar belesener, schlauer Mensch mit einer beeindruckenden Vita auch, spannende Familiengeschichte dahinter auch. Also dem könnte ich tagelang zuhören. Ich fände es gut, wenn der eigene Hörbücher mal machen würde. Und der ist ganz, also den höre ich regelmäßig, wenn er bei dem geschätzten Joel Kaczmarek von Digital Kompakt im Podcast ist. Da interviewt er den regelmäßig. Ah, okay. Und Joel hat so ein schönes Format und stellt da ganz, ganz viele kluge Fragen. Und dem sollte man auch mal ein paar mehr kluge Fragen stellen, weil der hat eigentlich auch ein wahnsinnig smarter, unterhaltsamer, belesener, toller Mensch. Und dass der mal nicht immer nur Fragen stellt, sondern auch mal ein bisschen Fragen beantworten soll. Das finde ich mal gut.
Finde ich zwei super Tipps, zumal ich war selbst vor kurzem Gast bei Matthias M. Fuchs in Fuchssachen, Fuchs Teufelswild heißt der Podcast, und da war es genauso. Ich war Gast und ich war ganz schön am struggeln, als ich selber befragt wurde. Also befragen ist einfacher als antworten. In diesem Sinne danke ich dir, Robin, für die tollen Antworten und die tollen Einblicke. Ich habe ein bisschen mehr über dich gelernt. Ich hoffe, die Leute draußen auch. Und ihr könnt ja sehen, als Fazit, wie wichtig Bauchgefühl im Leben ist. Also macht's wie Robin, hört auf euren Bauch und geht ab und zu mal rauslaufen, dann lösen sich vielleicht ein paar Probleme in Wohlgefallen auf. Ich danke dir herzlich, freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal auf irgendeinem Event sehen, wahrscheinlich Campex oder so, ne, im Sommer. Nee, egal, wir werden uns irgendwo begegnen. Und ja, dann wünsche ich dir alles Gute, schönes Wochenende und vielen Dank.
Ebenso, es war mir ein Fest und ich kann bestätigen, ja, es ist schwerer, Fragen zu beantworten, als sie zu stellen.
Ich danke dir, ciao.
Ciao.